Also zum Thema die Wahrheit über Sex, behalten Sie, wenn Sie das mitnehmen für sich, der Normalitätsbegriff beim Thema Sexualität, den gibt es kaum. Und auch das wäre für mich schon eine der wesentlichsten Aussagen. Nun, wie Sie wissen alle, dass Sexualität an sich ein Grundrecht ist. Und warum bringe ich es hier? Naja, grundsätzlich ist die Fundierung sexueller Erkrankungen und insbesondere deren medikamentösen Therapiemöglichkeiten in Österreich nicht gegeben. Darüber kann man jetzt lange diskutieren. Wenn Sie mich fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht, fragen Sie mich das bitte nicht, weil es ist so, wie es ist und wir können es nur zur Kenntnis nehmen. Aber Sexualität an sich ist ein Grundrecht und wir haben das Recht dazu. Das wurde 1974, also vor langer Zeit schon definiert, ist von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich aufgefasst worden. Und den unteren Satz, Personen mit sexuellen Funktionsstörungen haben auch ein Recht, nicht nur auf Diagnose, weil diagnostizieren dürfen wir es. Was wir aber nicht dürfen, ist es wirklich behandeln. Und auch das ist etwas, was sicherlich immer wieder zur Diskussion gestellt werden sollte. Wenn wir von Sexualität sprechen, also Sie sind ja ein bisschen jünger zum Teil als ich. Ich habe drei Kinder zu Hause. Wenn Sie meine Kinder fragen, Sexualität beim Eltern, ich denke, das ist ja urgrauslich, sicher nicht. Ja. Das Thema Sexualität spielt in allen Lebenslagen spielt's natürlich eine Rolle. Was diese Folie nur zeigen soll, ist, dass es nicht, und das ist absichtlich die ältere Altersgruppe rausgenommen, also 45 aufwärts, aber Sie sehen bis 75 hinaufgehend, dass Sexualität grundsätzlich über alle Lebenslagen ein Thema sein kann. Nicht muss, aber ein Thema sein kann. Wir haben eine sehr große Inkontinenzsprechstunde. Viele der Frauen, die wir dort untersuchen und dementsprechend auch befragen, sagen, das sind junge Frauen dabei, sagen, boah, ich habe jetzt keine sexuelle Aktivität, das stört mich gar nicht, aber das ist auch kein Thema. Auf der anderen Seite gibt es ältere und betagte Männer, und aber auch Frauen, für die das sehr wohl ein Thema ist. Darum, ich glaube, dass wir anbieten sollten, als in unserer Profession als Ärzte, ist es ein Thema? Wenn ja, können wir was anbieten und helfen. Wenn der Patient signalisiert, es ist kein Thema, dann müssen wir daraus auch kein Thema machen. Wir können sehr viel erreichen und erlangen heute mit den Therapiemöglichkeiten. Wir dürfen uns nur nicht außer Acht lassen. Jede Therapie, die ich mache, schürt auch ein Bedürfnis. Sprich, wenn ich jetzt einen Mann erfolgreich seine Erektionsstörung behandelt, dann will er die natürlich auch ausleben. Die vorhandene sexuelle Funktionsstörung kann aber ein gutes Mittel sein der Partnerin, die sagt, wenn es bei dir nicht funktioniert, dann brauchen wir keinen Sex haben. Und wenn er aber nach Hause kommt mit einer erfolgreichen Erektion, die gut funktioniert, und er sagt, jetzt möchte ich aber die Partnerin das gar nicht will, dann schaffen wir auch ein Problem. Und deshalb glaube ich, ist gerade bei dem Thema Sexualität, und ich möchte nicht immer darauf eingehen, ob homo- oder heterosexuell, aber bitte verstehen Sie immer darunter beides. Es sind immer sowohl homo- als auch heterosexuelle Beziehungen gemeint. Wenn wir ein Bedürfnis schüren, dann müssen wir auch verstehen, dass diese Bedürfnisse von beiden Seiten erfüllt sein sollten. Das heißt, wir sollten beide Seiten sehen und nicht nur einen Mann behandeln, mit einer guten Erektion nach Hause schicken, aber nicht wissen, was eigentlich das Umfeld dazu meint. Das zeigt Ihnen nur, also, dass die Orgasmusfähigkeit auch bis ins hohe Alter vorhanden ist, dass aber die Anzahl der Orgasmen zwar abnimmt im Alterungsprozess, aber nicht weg ist. Können denn ältere Menschen immer sexuell aktiv sein? Natürlich können sie das nicht, so wie wir das für eine verstehen. Und das ist auch ein Thema, das Sie mitnehmen sollen, ist, Sexualität heißt nicht immer Penetration. In unserer Gesellschaft ist Sex verbunden mit Penetrieren. Sexualität hat viele, viele Spielformen, gerade beim alternden Menschen. Der alternde Mensch sucht wieder dieses Kuscheln, die gemeinsame Zeit verbringen, da ist das Penetrieren nicht mehr das Thema. Zum Teil organisch bedingt, weil es halt nicht mehr funktioniert, aber auch, weil das gar nicht der primäre Wunsch ist. Also deshalb soll man nur das immer wieder in Relation sehen zueinander. Ja? Ganz wichtig, und das ist für mich der unterste Bereich, den ich Ihnen hier unten darstellen möchte, ist einfach, dass Sexualität für beide Teile ein hohes Zufriedenheitsbedürfnis schafft. Eine ausgelebte, zufriedenstellende Sexualität ist für Partnerschaft eine ganz wichtige Verbindung. Und deshalb sollte man das nicht außer Acht lassen und nur denken, die Jungen sind sexuell aktiv und die Älteren sind das nicht mehr. Es ist bis ins hohe Lebensalter ein Thema. Das zeigen hier, das sind Untersuchungen, die in Österreich erhoben wurden, einem relativ großen Kollektiv, wo man Männer als auch Frauen befragt hat. Und Sie sehen zwar, dass das Interesse an Sexualität zwar in den Altersklassen unterschiedlich ist, aber nie auf ganz Null geht. Selbst in hohem oder im höheren Alter, über 70 Jahren, besteht noch immer sexuelles Interesse. Interesse heißt aber auch nicht immer gleich ausleben. Jeder von Ihnen und auch ich hat natürlich am Tag oder in der Woche mehrfach sexuelle Fantasien, das heißt aber nicht, dass er jede sexuelle Fantasie auslebt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich glaube, man muss schon da mit den Begrifflichkeiten auch etwas vorsichtig sein. Nun, das Thema Sexualität ist ja für uns ein wesentliches, auch mit der medikamentösen Therapieformen, und da hat sich ja wahnsinnig viel in den letzten 1997 sind die BD5-Hämmer auf den Markt gekommen, sehr viel verändert, sodass dann das Thema wurde, na, wie ist das denn mit der Planungsphase? Planen wir Sexualität? Ist das immer sehr spontan? Und was man hier schon sehr schön sieht an diesen Daten ist, dass grundsätzlich der Wunsch ist, Sexualität sehr spontan auszuleben, ohne eine lange Planungsphase. Das heißt aber, das, was wir an Therapien anbieten, hat in der Regel eine gewisse Planungsphase. Und deshalb, wir können das zwar erfolgreich behandeln, aber Sie müssen, ich habe gerade jetzt vorhin mit einem jungen Burschen gesprochen, der bei mir in der Praxis war, der braucht halt aus verschiedenen Gründen wegen einem Trauma einen BDF5-Hämmer. Ja, für den ist das schon ein Thema, weil es geht wahrscheinlich nicht so spontan. Und die 20 Minuten vor dem Sex einnehmen und dann funktioniert es, das tut es in der Regel nur dann, wenn er keine sexuelle Funktionsstörung hat. Dann funktioniert es, weil dann braucht er das Medikament auch nicht. Wenn das Medikament aber seine Wirkung erfüllen muss, dann braucht er in der Regel 1 bis 1,5 Stunden vorher. Und das zu planen ist bei einer fixen Partnerschaft machbar und bei einer stabilen, bei einer frischen Partnerschaft, wo man ja, was auch immer, guter Sex ist und toll sein will, dann ist es schon wesentlich schwieriger, und darum sind diese Planungsphasen für uns ganz wichtige Informationen gewesen. Die zentrale Rolle, und das ist aber das, und darum freue ich mich, dass eigentlich so viele gekommen sind, bei dem Thema Sexualität ist ja letztendlich das Anamnesegespräch in der Praxis und in der Ordination, ob man sich A, die Zeit nehmen kann und will, das Thema zu hinterfragen, und wie denn die Response ist von den Patienten. Und was ich Ihnen nur zeigen möchte, ist, dass also das sind Befragungen, die in Österreich durchgeführt wurden. Sie sehen, 2009 ist das gemacht worden. Wo Urologen befragt wurden, die sagen, na, wir fragen das Thema sexuelle Funktionsstörung sehr häufig nach. Na, der frühzeitige Samenerguss, das ist auch immer wieder ein Thema. Weibliche sexuelle Funktionsstörung werden beim Urologen relativ wenig thematisiert. Ich kann Ihnen leider keine Daten zum Gynäkologen sagen. Ich denke, das gibt auch das erlebt eine gewisse Renaissance, dass das Thema mehr thematisiert wird. Aber de facto ist das Thema weibliche sexuelle Funktionsstörung in Österreich ein äußerst vernachlässigtes, wo meines Erachtens viel Aufklärungs- und Aufholbedarf wäre. Das liegt aber auch an uns, weil wir können fragen. Das Thema Sex zu thematisieren als Patient ist nicht einfach. Als Arzt meines Erachtens schon und als Ärztin. Und deshalb, glaube ich, sollten wir es fragen. Das soll ich Ihnen zeigen. Warum es so wichtig ist, und das zeigen jetzt, wir nehmen nur unsere Gruppe der Urologen. Wir haben Urologen befragt und haben gesagt, okay, wie hoch sehen Sie den Stellenwert von Sex im Alter? Und Sie sehen, also je jünger der Urologe ist, je jünger der Patient ist, desto höher ist der Stellenwert. Je älter, sagt auch der Urologe, desto weniger ist der Stellenwert. Das liegt aber sehr am Alter des behandelten Arztes. Das heißt, auch wir interpretieren uns in diese Thematik hinein und sagen dem Patienten, wenn halt dann ein 60-, 70-jähriger Mann kommt, der sagt, er hat sexuelle Funktionsstörung, das haben wir immer wieder gehört von manchen Kollegen, das braucht man jetzt eh nicht mehr, das muss nicht mehr so oft sein. Ja? Aber den Patienten stört. Das ist die Interpretation des Urologen da hinein. Und das, glaube ich, müssen wir aus diesen Bereichen ganz strikt heraushalten, um es nicht miteinander zu vermengen. Hier wurde gefragt, wenn wir das Thema Sexualität thematisieren, wer initiiert das Gespräch? Und Sie sehen hier in diesen beiden großen Grafiken den großen Unterschied. 80% der Ärzte haben gesagt, ich habe gefragt. Über 80% der Patienten haben gesagt, ich habe das Thema angesprochen, nicht der Arzt. Wer jetzt recht hat, weiß ich nicht. Das wird irgendwo in der Mitte sein. Aber es zeigt ganz klar, dass entweder das Bild ein Missverständnis in dieser Frage, sodass der Patient den Arzt nicht versteht und vice versa, oder es ist doch so, dass vielleicht nicht mancher Arzt immer nachfragt und nicht mancher Patient sich auch immer äußert. Und das sind internationale Daten, die wir auch sehen. Was wir aber ganz klar sehen, ist, dass es dem Patienten de facto nicht ganz angenehm ist, da locker drüber zu reden. Weil Sexualität und sexuelle Funktionsstörungen, ein Herzinfarkt, das ist was Cooles, ja. Da hat man so ein toller Mann und fühlt geraucht und super gelebt und das hat ein Herzinfarkt, nein, das ist okay. Eine Erektionsstörung, das ist moderat lustig. Das muss man, und dann sitzt vielleicht noch eine junge Kollegin gegenüber, das muss man mal auch über die Lippe bringen, dem Arzt und der Ärztin sagen. Das zeigt sich nämlich auch in diesen Befragungen und bringe ich es immer wieder, weil auch wir haben natürlich ein gewisses Schamgefühl und reden uns nicht ganz leicht. Und was diese Daten hier zeigen, so, das ist nicht so, dass man aus eigener Erfahrung sich denkt, na, kann ich das noch fragen oder ist das nicht vielleicht schon ein bisschen zu intim oder zu viel ins Detail gehend? Es gibt hier schöne internationale Daten, die zeigen, dass genderbezogen man sich wesentlich leichter tut. Also ich frage einen Mann unter Anführungszeichen leichter, als ich einer Frau tue und vice versa. Ist auch für den Patienten angenehmer, wenn das im gleichgeschlechtlichen Bereich ist. Auch nicht nur das das Gefühl, sprich fragt der Arzt gerne, sondern auch, was erwartet sich der Arzt, wie der Patient das entgegnet, ist es immer gleichgeschlechtlich leichter, wenn es gegengeschlechtlich ist. Wichtig ist aber, und das kennen wir von zahlreichen internationalen auch Veranstaltungen in Wien, sogar im Rathaus damals noch gemacht haben, die Fragen nach Sexualität sind dem Patienten grundsätzlich nicht unangenehm. Er signalisiert ihnen ganz rasch, es ist für mich ein Thema, Gott sei Dank spricht es einmal jemand an, oder es ist kein Thema, es interessiert mich nicht, lassen Sie es. Und das haben sie gleich heraus. Bevor, und das ist die klassische Situation, der Patient kommt halt oder die Patientin kommt hinein und sie fragen, und es wird halt lange gesprochen und dann sind sie schon dabei, ihm zu sagen, jetzt können Sie gehen und wollen die Hand schütteln und dann hebt er sich auf und ihm aufheben und sagt, eine Frage habe ich noch. Setzt sich nieder und dann wissen Sie, es ist eine sexuelle Funktionsstörungsfrage und dann sitzt aber dann noch einmal 5 bis 10 Minuten. Und das kostet Sie wesentlich mehr Zeit, als ihn gleich danach zu fragen, ist er Thema oder ist kein Thema. Nun, so ganz unterschiedlich sind wir nicht. Das Wichtigste, und das wäre für mich die erste Message, ist, bitte fragen Sie nach. Es ist einfach ein Thema, Sie können es, wenn Sie es selber thematisieren wollen. Wenn es Ihnen selber unangenehm ist, dann lassen Sie das Thema. Man muss nicht alles hinterfragen, wenn man es nicht möchte. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man mal nachfragen sollte. Und warum? Weil Sie können auch für Ihren Bereich relativ viel herausbekommen an Erkrankungen, die vielleicht gar nicht jetzt urologisch assoziiert sind, aber die am metabolischen Syndrom hängen und weitere Dinge. Und das möchte ich Ihnen in weiterer Folge zeigen. Wenn wir bewegen uns ja in einem gewissen Spannungsfeld. Ich gehe jetzt mal prima immer von mir aus. Ja. Ich sitze hier unten und habe ja auch eine Geschichte, einen Tagesablauf, der mehr oder weniger gut war, eine Erziehung, die mich beeinflusst. Da gibt es kulturelle Eigenschaften, da gibt es Partnerschaften. Also es sind viele Faktoren, die hier mit eine Rolle spielen. Genau dasselbe hat der Patient auch. Und das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wenn Sie diese Kreise schaffen, ineinander zu führen, ineinander zu greifen, dann schaffen wir es erfolgreich. Wenn ich mich aber gar nicht um das Umfeld kümmere oder gar nicht verstehe, in welcher Situation sich der Patient oder die Patientin befindet, tue ich mir wahnsinnig schwer in der Beratung. Und wir müssen gerade bei dem Thema Sexualität versuchen, nicht nur einen Aspekt herauszugreifen und den Mann zu behandeln und dann nach Hause zu schicken. Das Backel über den Tisch geschoben mit einem BD5, aber das geht ganz schnell. Ob das sinnvoll ist, das ist die Frage dahinter. Und wenn wir sehen das immer an den Marketingzahlen, wenn wir uns die Verkaufszahlen anschauen, dann waren bei vielen dieser sexuellen Funktionspräparate, hat man sich erwartet, dass wir eine enorme Explosionen geben an Zahlen, und die Leute werden wahnsinnig viel Geld verdienen, die haben schon ganz gut verdient. Aber de facto sind nie diese Zahlen erreicht worden, die man sich erwartet hat. Weil man hier einfach am Papier sich was ganz anderes ausgerechnet und erwartet hat, als das, was der Patient in Realität auslebt. Also ich glaube, wir sollten schon versuchen, mehrere Aspekte zu befassen. Nun, wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann sind die häufigsten sexuellen Funktionsstörungen, die letztendlich auch die Lebensqualität des Mannes wesentlich beeinträchtigen, ist die häufigste sexuelle Funktionsstörung der frühzeitige Samenerguss, auf den gehe ich später noch ein, die erektile Dysfunktion, also die Erektionsstörung des Mannes, und der Libidomangel, der Lustverlust, die hormonellen Funktionsstörungen. Das sind 3 Aspekte, die ich dann in weiterer Folge Ihnen noch näher bringen möchte. Wie häufig ist die Erektionsstörung im Alter? Und da können Sie da oben, das finde ich immer ganz lustig, wenn man dann hier oben hinschreibt, nicht Prävalenz der ED, also der erektilen Dysfunktion, oder des Diabetes, oder des metabolischen Syndroms, oder KHK. Alle diese Erkrankungen steigen mit zunehmendem Alterungsprozess. Das sind altersassoziierte Erkrankungen, die Sie, je älter Sie werden, häufiger bekommen. Der Schweregrad der erektilen Dysfunktion nimmt ebenso mit dem Alterungsprozess zunehmend zu. Auch das ist etwas, wir wissen, dass da gibt es diese Beschreibung, die erektile Dysfunktion ist die Erektionsstörung ist die Antenne des Herzens, sodass wir wissen, dass es assoziierte Erkrankungen wie die koronare Herzerkrankung oder den Insult oder den Diabetes, der im Verlauf, wenn Patienten frühzeitig kommen mit einer Funktionsstörung, nicht behandelt werden, dann gibt es einen gewissen Anteil, die eben einen Insult bekommen, die eine koronare Herzerkrankung bekommen. Das sind aber diejenigen, die wir vielleicht frühzeitig, wenn wir sie behandeln, davor schützen können. Und das hat für die Patienten wesentliche Konsequenzen. Darum, nur die Erektionsstörung mit einem BD5 immer zu behandeln und zu sagen, das wird schon wieder werden, ist ja momentan eine Stressphase, das kann und ist nach unseren Erachtens heutzutage zu wenig, sondern es gilt auszuschließen, gibt es assoziierte Erkrankungen, wie ein noch nicht erkannter Diabetes, wie eine noch nicht erkannte koronare Herzerkrankung, und ich werde dann Daten zeigen, wo das ganz klar vorliegt, wo es direkte Assoziationen gibt zu diesen Erkrankungen, dass wir versuchen sollten, frühzeitig diese Patienten zu erfassen. Das ist eine dieser Studien zum Beispiel. Hier wurden 50 Männer untersucht. Diese Männer waren alle asymptomatische Männer. Also die Männer haben eine Erektionsstörung gehabt und haben sonst gar keine Beschwerden gehabt. Diese Männer wurden nach den Risikofaktoren stratifiziert. Sie sehen ja klassischen Risikofaktoren, Nikotinkonsum, die Hypercholesterinämie, also Richtung metabolisches Syndrom gehen, die koronare Herzerkrankung, Hypertonie, Diabetes. Das ist so der klassische Patient, den wir ja und Sie alle in Ihren Praxen tagtäglich sehen. Und dann hat man diese kardial asymptomatischen Männer. Die sind gesund, also grundsätzlich hat er gesagt, das geht mir gut, ich habe nur eine Erektionsstörung. Diese Männer hat man auf ein Belastungs-EKG gesetzt und hat gefunden, bei 50 an sich kardial gesunden Männern über 50% pathologische Belastungs-EKGs. Diese Männer, die ein pathologisches Belastungs-EKG wurden, wurden koronar angiografiert. Ich bin jetzt nur ein Urologe, ich kann hier nur ablesen, was halt dort beschrieben wurde, aber Hauptstammstenose hört sich für mich schon ein bisschen dramatisch an. Da ist Interventionsbedarf. Eine Dreigefäßkrankung, so viele Gefäße am Herzen gibt es nicht. Also das sind essentielle Erkrankungen. Noch einmal, das sind kardial asymptomatische Männer, die als einziges Symptom eine Erektionsstörung haben, sonst gar nichts. Darum, da gilt es meines Erachtens frühzeitig nachzufragen, wenn Männer kommen mit Erektionsstörungen, auch im jungen Alter, zu schauen, gibt es eine koronare Herzerkrankung, gibt es ein pathologisches Belastungs-EKG, gibt es ein Labor mit einer Hypercholesterinämie, fragwürdigen Diabetes. Das sind Sachen, die relativ einfach erkannt werden können und haben auch für den Patienten wesentliche Konsequenzen. Nun hier nochmal aufgelistet die Risikofaktoren der erektilen Dysfunktion. Das ist in erster Linie das Alter. Was wir nicht, also den Risikofaktor, den wir alle nicht wegbekommen, und Sie erinnern sich an die Grafik, wie die Erektionsstörung mit dem Alterungsprozess steigt, sexuelle Funktionsstörungen nehmen im Alter zu. Außer der frühzeitige Samenerguss, das zeige ich Ihnen später. Aber für die Erektionsstörung, für die erektile Dysfunktion ist das Alter der wesentlichste Risikofaktor. Die koronare Herzerkrankung, Hyperlipidämien und Diabetes, das kennen Sie, das ist das metabolische Syndrom, das wir akquirieren. Der Nikotinabus ist auch klassisch, assoziierte Medikationen und das auf der rechten Seite stehende, ja, Operationen, das ist aber deutlich seltener. Ja, also das ist an sich das geringere Problem. Das, was ein zentrales Problem ist, ist für das Gesundheitswesen und auch letztendlich für die Erektions-, für die Gefäßsituation an sich, aber auch für die Erektionsfähigkeit, ist das metabolische Syndrom. Ist das nur beim Mann so oder ist es bei der Frau auch so? Zeige ich Ihnen nachher noch ein paar Zahlen dazu. Aber grundsätzlich sind das genau dieselben Risikofaktoren, die Sie beim Mann als auch bei der Frau haben. Nun, wenn man jetzt nach der Häufigkeit sexueller Funktionsstörungen schaut, sehen Sie auf der linken Seite den Mann angeführt. Das sind amerikanische Daten, relativ zwar schon älter, aber es war eine sehr große Untersuchung. Und dann sieht man, dass also hier geht es in erster Linie sind Libidomangel, Orgasmusstörung, Versagenssehnsucht, aber das konnte man zwischen Mann und Frau vergleichen. Interessanterweise, der Libidomangel bei jungen Frauen häufiger war als bei den älteren, auch die Versagensängste. Was ganz interessant ist, weil Sexualität sich offensichtlich im Alterungsprozess ändert. Eine der Interpretationen, ich bin kein Sexualtherapeut, auch kein Sexualmediziner, ist einfach, Männer beschäftigen sich sehr mit ihrer Erektion und letztendlich auch im Rahmen ihrer Entwicklung das Masturbieren. Frauen brauchen, und junge Mädchen brauchen Zeit, bis sie den Männern sagen, was sie erleben wollen. Wir haben erst vor 10 Tagen, und was ihnen angenehm ist und was nicht. Wir haben erst vor 10, 14 Tagen eine Sitzung in Linz gehabt und da ist eine Befragung gekommen, wo man junge Leute befragt hat zum Thema Sexualität, was sind jetzt so die normalen Spielformen der sexuellen Aktivität. Und Antworten der Jugendlichen war Nummer 1 oral, 2 vaginal und 3 Analverkehr. Das sind ihre Standardspielformen. Woher sie das haben, das ist Internet. Wir wissen, dass die im Durchschnitt der 8- bis 9-Jährige seine ersten pornografischen Bilder im Internet anschaut. Das ist ein Riesenproblem, wo wir de facto, wo wir also als Gesellschaft nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Insbesondere, weil das Lernen der Sexualität eine ganz andere Darreichungsform bekommt, weil sie sehen letztendlich Bilder, Videos, die in keinster Weise der Realität diese widerspiegeln. Auf der anderen Seite aber natürlich von den Jungen angeschaut wird und das, was wir sehen, das nehmen wir auch als Norm an. Und so kommen diese Aussagen zustande. Also das ist etwas, wo Sexualität und auch die sexuelle Erziehung ganz, ganz wesentlichen Einfluss drauf hat. Das sind die Risikofaktoren der weiblichen sexuellen Funktionsstörung. Und Sie sehen auch, das ist genau gleich. Wir haben relativ, man kann sagen, ja, den Mann können wir behandeln. Ja, den Mann können wir mit Medikamenten gut behandeln. Das ist ziemlich langweilig geworden, weil es geht gut. Bei der Frau tun wir uns deutlich schwerer. Das mag an vielen Faktoren liegen. Wir haben nur grundsätzlich, wir lernen sehr viel dazu. Die Risikofaktoren der weiblichen sexuellen Funktionsstörung sind ident zwischen Mann und Frau. Und wenn man sich das überlegt bei der erektilen Dysfunktion und noch einmal diese Standardrisikofaktoren auflistet mit Hypertonie, Nikotinabus, also den genannten, so wissen Sie alle, dass das sich letztendlich auf das Gefäß auswirkt und diese Veränderung im Gefäß macht. Sie brauchen einen normalen Stickstoffwechsel in der glattmuskulären Zelle und auch am Endothel. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zur arteriellen Insuffizienz und zu den Defekten der glattmuskulären Relaxation. Haben Sie Vorstellungen, warum Männer in der Nacht Erektionen haben? Haben Sie irgendeine Vorstellung dazu? Ist eigentlich sinnlos, oder? Die Männer schlafen, kriegen Erektionen. Das ist ja irgendwie, bringt gar nichts. Gibt es irgendjemanden, der Vorstellungen hat, außer die Urologen, die dahinter sitzen? Also de facto ist der Penis ein total schlecht versorgtes Organ, weil sauerstoffreiches Blut relativ wenig dort hineinkommt. Die Erektion heißt, sauerstoffreiches Blut in den Penis pumpen. Damit wird der Schwellkörper komprimiert durch die Relaxation der glattmuskulären Zelle und das Blut fließt nicht ab. Damit, also wie gesagt, jede Erektion für den Mann ist sauerstoffreiches Blut da hinein. Das ist ein physiologischer Prozess, der in der Nacht und beim Schlafen funktioniert. Das hat nichts mit erotischen Träumen und sonst irgendwas zu tun, nein, sondern es ist einfach ganz physiologisch, dass es in der Nacht auftritt. Okay? Also das ist jetzt nichts, was eigenartig ist. Wir brauchen jede sexuelle Funktion, aber letztendlich auch jede Erektion, ist für den Penis, für den Erhalt der Penisfunktion und für den glattmuskulären Zellanteil ganz wesentlich, dass das funktioniert. Ja? Nun, welche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten gibt es? Die Phosphodiesterase-5-Inhibitoren, die kennen Sie alle. Das sind im Prinzip jetzt 4 am Markt, aber de facto unterscheiden sie sich kaum. Der wesentliche Unterschied der Wirkmechanismen ist, der wesentliche Unterschied der Medikation ist nicht der Wirkmechanismus. Sie wirken alle lokal, also am Zielorgan und nicht zentral. Die Männer haben weder mehr Lust, noch haben sie sonst irgendwelche Veränderungen, sondern es wirkt nur am Penis lokal mit, das sind ja Medikamente mit den potenziellen Nebenwirkungen, die sonst die BD5-Inhibitoren haben können, und führen nach einer gewissen Zeit zu einer Verbesserung. Der wesentliche Unterschied der Präparate liegt in der Halbwertszeit der Wirkung. Es gibt Präparate, die wirken kürzer, nämlich 4 bis 8 Stunden. Es gibt Präparate, das wirkt länger, nämlich 20 bis 36 Stunden. Das heißt nicht, dass sie während dieser Zeit eine Erektion haben, sondern das heißt, dass sie während dieser Zeit eine Erektion haben können, bei sexueller Stimulation. Also wenn die Männer das Medikament nehmen und sich dann, ich weiß nicht, an den Computer setzen und was arbeiten, dann ist das wunderbar, das Gefäß erweitert, aber es bringt genau gar nichts. Wenn aber sexuell stimuliert wird, dann hat er auch die Unterstützung für die Erektion. Das ist ganz wichtig und deshalb auch, wenn Sie dem Mann einen BD5-Hemmer verschreiben, und es sind extrem sichere Präparate, ich zeige Ihnen das nachher noch, Sie brauchen beim BD5-Hemmer in der Regel keine Sorge haben, dass da irgendwas passieren kann, auch beim koronaren herzerkrankten Patienten, außer er ist ein regelmäßiger Nitro-User. Also wenn er einen Nitro-Spray hat, er sagt, ich brauche das 3-mal am Tag, weil ich kann die Stiegen nicht mehr raufgehen, dann kriegt er keinen BD5-Hemmer. Ja, das ist eine absolute Kontraindikation. Also den BD5-Hemmer muss er einnehmen, wenn Sie in die Beipackzettel schauen, und das sage ich auch in den Patienten immer, die lesen ja alle Beipackzettel, da steht, es wirkt nach 20 Minuten, der Mann, der das nimmt, der nimmt das und nimmt es halt ein und nach 20 Minuten schaut, ob das geht, und es geht nicht. Ist in Deutschland groß, er legt das Medikament auf die Seite, weil A, er hat sich gefreut, B, seine Partnerin oder sein Partner haben sich gefreut, beide sind enttäuscht und denken, es funktioniert, lassen wir es lieber ganz. Und die Spirale dreht sich nach unten. Sexuelle Funktion und normale Sexualität auch sehr viel mit sexuellem Selbstbewusstsein zu tun. Wenn Sie einem Partner immer signalisieren oder der oder die Partnerin einem immer signalisiert, man will das nicht, dann wird er sich auch nicht mehr trauen. Wenn der Mann nur darauf wartet, dass seine Erektion nicht funktioniert oder er darüber nachdenken muss, wie schaffe ich es, dass die Erektion so gut ist, dass das noch zustande kommt, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Und diese Spirale beginnt sich nach unten zu drehen, jeder zieht sich mehr zurück, die Erektion funktioniert nicht gut, der Partner denkt nicht, ich bin jetzt nicht mehr attraktiv genug oder er hat eine andere Partnerin oder einen anderen Partner. Da kommen so viele zwischenmenschliche, nicht kommunizierte Kommunikationsebenen dazwischen, da kann man sagen, man muss nur darüber reden. Ja, aber diese Spirale dreht sich. Nun, wenn es kein Erfolg ist, immer die Einnahme hinterfragen. Ich rate meinen Patienten immer, nehmen Sie die erste Tablette für sich alleine, ohne Partner oder Partnerin. Also das einfach mal probieren, also die Tablette nehmen und schauen, was passiert. Erstens, wie ist die Erwartungshaltung dann, weil dann sehe ich, was passiert, weil dann muss er halt masturbieren, dass sich selber stimulieren. Er hat nicht die Enttäuschung, wenn es nicht so ist, wo die Partner oder der Partner schon darauf wartet, ist das jetzt gut oder wird das eine Bombenerektion, weil die Männer wollen ja immer super Erektionen haben, es muss ja also alles ganz toll sein. Darum ist dann die Enttäuschung sehr groß, wenn es nicht funktioniert. Darum rate ich immer, nehmen Sie die erste Tablette alleine. Wissen Sie die klassischen Nebenwirkungen der BDNF-5-Hämmer? Weiß das jemand von Ihnen? Was müssen Sie einem Patienten sagen, wenn er einen BDNF-5-Hämmer nimmt? Fällt Ihnen irgendwas ein? Also es ist eine gefäßerweiternde Substanz. Okay. Kopfschmerzen, genau.
Gesichtsrötung.
Bitte?
Gesichtsrötung,
genau. Ja, kann sein, aber ist eher Gott sei Dank seltenes Problem, zumindest so, dass es kaum gemerkt wird. Sodbrennen und Schnupfengefühl. Das sind die klassischen vier, die kommen. Wie häufig ist das? Ungefähr. Nur halt Zahlen, das ist wurscht, die müssen ja nicht sehr. Entschuldigung?
30%.
Nein, so hoch ist es nicht, Gott sei Dank. Weniger, ja, unter 10%. Circa 7-8%. Ja, also es tritt auf, ja, ist vorübergehend, ist nichts Bleibendes. Eine klassische Frage, die immer kommt, na, ich nehme das jetzt schon so lange, gibt es sowas wie Tachyphylaxie, also Gewohnheit, so wie bei anderen Präparaten. Kennen Sie irgendwas zum Thema Tachyphylaxie, zum BD5-Hämmer? Gibt es eine super Geschichte aus Deutschland, kann ich erzählen. Sie kennen alle diesen Prinz Albert von Hohenlohe, oder wie der heißt, der ist mit der Shasha Gabor verheiratet, da gibt es irgendeinen Prinzen, ich weiß nicht was, der in allen Medien ist, ich weiß es nicht. Wie heißt der? Prinz? Ich weiß nicht, also wie auch immer. Der hat... Also, das ist schon eine Zeit her, 2000 gab es die Geschichte in der Bild-Zeitung auf Viagra. Ich wurde süchtig auf Viagra und, also große Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Prinz, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber dieser Prinz wurde süchtig auf Viagra und ich muss jetzt dauernd den BD5-Hämmer nehmen. Ja? Innerhalb von kürzester Zeit, das ist wirklich eine wahre Geschichte, hat er eine 1 Million Mark am Konto gehabt von der Firma Pfizer. Es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Daten, die nachweisen, dass es eine Tachyphylaxie gibt. Nur diese Geschichte in der Bild-Zeitung ist eine Katastrophe. Ganz einfach. Und somit kommt das ganz schnell wieder heraus. Okay? Also wissenschaftlichen Anhalt, dass diese Medikamente bei längerem Gebrauch in einer höheren Dosierung verwendet werden müssen, nein. Dass natürlich die Grunderkrankung progredient sein kann, sprich Gefäßveränderungen, neurologische Veränderungen, schlecht eingestellter Diabetes, ja, dann werde ich auch höhere Dosierungen brauchen. Aber an sich ist die regelmäßige Einnahme eines BDNF-Hämmers führt nicht zu einer Tachyphylaxie. Also wenn der BDNF-Hämmer funktioniert, dann ist er zufrieden, dann fragt er nicht nach. Wenn aber nicht funktioniert, hinterfragen Sie die Einnahme. Wie wurde es eingenommen? Wurde es zum Essen eingenommen? Wurde es mit viel Alkohol eingenommen? Wie knapp davor wurde es eingenommen? Einfach hinterfragen, es ist eine ganz wichtige Information. Wenn das nicht geht, dann gibt es noch immer die sogenannte Prostaglandin-Injektionstherapie. Bitte nicht darauf vergessen, hier wird eine körpereigene Substanz, Prostaglandine, wir setzen sie ein, zum Beispiel bei Gefäßerkrankungen, bei der Durchblutungsförderung der peripheren Arterien, können wir diese Prostaglandine direkt in den Schwellkörper mit einer ganz dünnen Nadel injizieren. Das ist so wie eine Diabetes-Nadel. Und ist extrem effizient, wirkt rasch, wirkt nach ca. 15 bis 20 Minuten. Der Nachteil oder das kleine Risiko dieser Prostaglandin-Injektion ist, es gibt eine sogenannte verlängerte Erektion, der sogenannte Priapismus. Ein Priapismus gibt es vereinzelte im Rahmen von psychotropen Substanzen plus der Kombination mit BDNF-Hämmern, auch bei den BDNF-Hämmern, aber das ist beim Großteil jener, die das mit irgendwelchen Drogen genommen haben, da gibt es auch Priapismen beschrieben. Die Prostaglandin-Injektionen, die können Priapismen machen, also eine Erektion, die länger als 5 Stunden ist. Das ist ein, unter Anführungszeichen, urologischer Notfall, das gehört behandelt. Also wenn ein Patient das hat, dann muss er sich ins Krankenhaus bewegen und sich, oder zu seinem Urologen und sich dort behandeln lassen. Das ist dann meistens extrem unangenehm. Und auch da, man erlebt viele Geschichten im Laufe seines Lebens. Werten Sie es nicht, behandeln Sie es bitte nur. Es ist den Männern schon so unangenehm, dorthin zu kommen. Das ist meistens 2, 3 in der Früh, wo dann das aufgetreten ist. Dann muss er Ihnen erklären, warum er das genommen hat, wann er es genau, wo er da jetzt war. Da hört man Geschichten, das ist so unangenehm. Behandeln Sie es einfach, der ist froh, wenn Sie es professionell abtun und nicht werten. Bitte halten Sie sich bei der Wertung zurück. Dann gibt es zahlreiche weitere Untersuchungsverfahren, die wir anwenden können. De facto der Wert heutzutage ist gering, weil es ändert immer daran, dass wir dem Patienten einen BD5-Hämmer geben oder letztendlich eine Injektionstherapie anraten. Dann gibt es noch die Vakuumpumpe, etwas, was man aufnehmen kann und letztendlich die Ultima Ratio, also die Penisprothese, wo ein Implantat in den Schwellkörper eingebaut wird. Aber alles andere, was Sie hier unten sehen, auch die Penisangiografie, das sind ganz seltene junge, posttraumatische Patienten, wo wir versuchen können, Gefäß, also Durchblutungssituationen zu rekonstruieren, aber das hat im Großen heutzutage keinen Stellenwert mehr. Nun, das nur ein Beispiel davon zum Thema sexuelle Zufriedenheit, dass wir Männer, das sind die rechte, die linke Seite hier behandeln können, ja, das wissen wir, sie können Erfolgsrate, das stimmt nicht ganz, egal welcher Genese, aber grundsätzlich kann man sagen, ca. 60-70% der Männer mit einem PDE5-Hemmer sprechen auf einen PDE5-Hemmer so an, dass sie ausreichende Erektionen bekommen. Und man sieht auch hier, dass die Partnerin auch eine deutliche Verbesserung der sexuellen Zufriedenheit erlangt, wenn die Erektion besser ist. Aus zwei Aspekten, nicht weil jetzt, und das wissen Sie alle, oder ich sage es nur noch einmal dazu, die Erwartung ist ja, dass jeder Mann einen Orgasmus hat, auch die Frau gleichzeitig einen Orgasmus bekommt. Das, glaube ich, soll jetzt jeder für sich selber reflektieren. De facto funktioniert das nicht in der Regel. Das kann funktionieren, aber die Regel ist, dass es nicht gemeinsam gleichzeitig funktioniert, sondern dass es eben auseinandergelegen ist. Und das muss man den Männern beibringen, dass das halt auch den Frauen, dass das nicht immer alles gleichzeitig sein muss. Wichtig ist nur, dass die Zufriedenheit und die Attraktivität für den Partner spürbar ist. Und das machen diese Daten nicht aus. Also wir können das ganz erfolgreich behandeln. Was sich auch hier zeigt, hier wurden alle möglichen Therapieformen der erektilen Dysfunktion zusammengefasst. Und Sie sehen, dass wenn die Männer das nehmen, ändert sich deutlich und sie sprechen darauf an auf die Therapie, dann sind sie mit ihrer sexuellen, mit der Lebensqualität und mit der sexuellen Zufriedenheit deutlich höher, als wenn sie nicht darauf ansprechen. Also, wenn Sie das erfolgreich behandeln, dann tun Sie dem Mann und dem Paar, egal ob homo- oder heterosexuell, etwas Gutes. Nun, das ist etwas, was natürlich ein heikles Thema ist. Tod beim Sex. Kommt das vor? Ist das häufig? Nein, das ist ganz selten. Und darum sage ich, es ist einfach ein extrem seltenes Problem, das auftritt. Es tritt häufiger bei Männern auf als bei Frauen, ja. Es tritt häufig, und das ist aber ein zentrales Thema bei außerehelichem Geschlechtsverkehr. Warum? Weil dann die Erwartungshaltung so hoch ist. Dann muss der Mann für sich besonders toll sein, weil er will ja hier besonders gut sein. Ja. Das sind einfach Erwartungen, die man hat und das schafft schon mehr Stress. Die jüngere Partnerin, ungewohnt auf ihn. Da steht nicht Blas et al. Oder sonst was drunter. Ich habe absichtlich andere Daten genommen, dass Sie glauben, dass es wirklich untersucht worden. Okay? Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so gesprochen. Es ist nur grundsätzlich äußerst selten. Okay? Das will ich lieber überspringen. Was sich auch zeigt, ist, wie häufig tritt es denn auf nach der sexuellen Aktivität? Also wenn es auftritt, dann beginnt es meistens innerhalb der ersten Stunde. Je länger es weggeht davon, desto geringer ist das Risiko. Also man muss jetzt nicht die Sorge haben, ich habe jetzt einen PDE5 einmal genommen und der wirkt ja 36 Stunden und dann habe ich jetzt nachwirkend womöglich noch 20 oder noch 30 Stunden, habe ich ein hohes Risiko, dass ich dann dran sterben werde an dem PDE5. Nein, Sie brauchen keine Sorge haben, es passiert in der Regel nichts. Also das kann man, sind sichere Präparate und es ist zigfach gezeigt worden. Dass die Optionen hier groß sind bei der Therapie der erektilen Dysfunktion, das wollte ich Ihnen hiermit nur zeigen, das möchte ich überspringen. Kann man eins zurückgehen, Entschuldigung? Das heißt, wir haben hier nicht, ein zentrales Aspekt in der Therapie ist für mich das erste Beratungsgespräch. Erstens, was erwarte ich mir? Sie kennen alle den Bernhard Ludwig mit seinem Kabarettprogramm Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Und diese kennen Sie, okay? Ich finde diese Gleichung ist ganz einfach, aber er hilft uns wahnsinnig viel. Weil er sagt, die Anleitung zur Unzufriedenheit muss ja nicht sexuell sein. Nennen wir es Unzufriedenheit. Ist Erwartung versus Erreichten. Wenn bei mir der, weiß ich nicht, 60-jährige Diabetiker, eine koronare Herzerkrankung, ich weiß nicht, was Adipose oder sonst irgendwas sitzt, der sagt, es muss halt einfach unbedingt funktionieren und kein Medikament und alles natürlich und sonst gar nichts und so eine Latte an Medikamenten und der Penis muss genial steif werden, dann sage ich immer, die Erwartung werden Sie nicht erreichen. Sie werden sicher unzufrieden sein. Wenn Sie immer von vornherein sagen, schauen Sie, wir machen Ihnen das und das, Sie haben die und die als Risikofaktor, wir werden versuchen, dass es ganz gut funktioniert. Wir können noch Hilfsmaßnahmen, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Aber erwarten Sie sich nicht, dass es ganz perfekt sein wird, dann erwartet sich der Patient das auch gar nicht und weiß, was er erreichen kann. Dann ist aber seine Unzufriedenheit wesentlich geringer oder er ist zufrieden. Und das ist gerade bei dem postoperativen Patienten für mich ein wesentlicher Aspekt. Es macht mehr Sinn, meines Erachtens, jemanden über potenzielle Nebenwirkungen zu warnen, als ihn nicht davor zu warnen und zu sagen, es wird alles super sein nachher und sie werden überhaupt das nachher wird es noch besser sein als vorher. Das stimmt in der Regel nicht. In der Regel nicht. Deshalb, wenn wir ihm das vorgaukeln, dann ist die Unzufriedenheit umso größer, als wenn wir eine gewisse Zufriedenheit schaffen. Und darum halte ich das Beratungsgespräch gerade bei diesen Therapien, obwohl sie so leicht zu verordnen sind. Sie brauchen es nur über den Ladentisch geben. Ja, für ganz einfach. Die PDE5-Inhibitoren haben eine zentrale Rolle und sicherlich die Therapie der Wahl. Die Sexualtherapie bitte soll man nicht außer Acht lassen. Meine Erfahrung ist nur, Sexualtherapie alleine ist für den Patienten oder das Paar in der Regel ein bisschen zu wenig ihrer Erwartungshaltung entspricht, weil die kommen mit einem Problem zu Ihnen und Sie sagen, okay, also ich kann keine Sexualtherapie, aber ich kann sie zu Leuten schicken, Und dann ist eine der möglichen Therapieformen, erstens wird viel geredet und zweitens nicht wieder gleich in die sexuelle Aktivität hineinzugehen. Die wollen aber zum Teil sexuell aktiv sein, das sind ja junge Leute. Und darum finde ich, kann man eine Mischform aus BDE5-Hemmer als vorübergehende Lösung, aber Sexualtherapie und nach der Ursachenforschung, wenn sie kein organisches Problem finden, dem nachgehen. Die Hormontherapie kann eine Rolle spielen, zeige ich Ihnen nachher noch ein bisschen was. Die intrauretrale Therapie, es gibt diese Prostaglandine, die man in den Schwellkörper injizieren kann, auch als quasi kleine Gelkapsel, die Sie in die Harnröhre reingeben können und dann einmassieren können. Das gibt es in Deutschland, gibt es jetzt in Österreich nicht mehr, aber kann man die internationale Apotheke besorgen. Es gibt die Schwellkörperinjektionstherapie oder die Vakuumpumpe. Die venöse oder arterielle Chirurgie ist so gut wie vernachlässigbar. Die Langzeiterfolge sind schlecht. Die 6-Monats-Daten sind in der Regel nicht gut und darum ist man davon ganz abgekommen. Also es mag im Einzelfall bei jungen Querschnitt, also bei jungen posttraumatischen Patienten eine Rolle spielen, aber in der Regel für das Gros der Patienten spielt das keine Rolle. Und letztendlich die Ultima Ratio, die Schwellkörperimplantate. Das ist hier etwas, was ich überlegen kann. Nun, hat denn die männliche sexuelle Funktionsstörung für die Partnerin eine Auswirkung? Und das möchte ich Ihnen nur mit dieser Folie hier zeigen. Das heißt, wenn Männer eine erektile Dysfunktion, also eine fehlende Erektion haben, dann hat die Partnerin ein 30-fach erhöhtes Risiko einer sexuellen Funktionsstörung. Der verzögerte Samenerguss, ebenso deutliche Beeinträchtigungen, der frühzeitige Samenerguss. Das heißt, die fehlende oder nicht vorhandene sexuelle Funktion des Mannes hat für die Partnerin ganz wesentliche Auswirkungen. Wir kümmern uns heutzutage um das, ja, da sind wir erfolgreich. Die Ejakulatio Tarda, also den verzögerten Samenerguss, das ist eine ganz schwierige Therapie, da tun wir uns extrem schwer. Aber wir können sowohl die erektile Dysfunktion, also den frühzeitigen Samenerguss, das können wir gut behandeln. Dieser Bereich, und Sie sehen, wie hoch das Risiko ist, der ist vernachlässigt. Und das ist etwas, was ich glaube, wo wir einfach viel Aufklärungsarbeit haben und viel uns wesentlich mehr beschäftigen sollten. Es gibt diesen Ausspruch, der größte Risikofaktor einer weiblichen sexuellen Funktionsstörung ist die männliche sexuelle Funktionsstörung. Darum, es geht nicht nur um einen in diesem Spiel, sondern es geht um das Paar, das wir sehen sollten, weil ich glaube, dass beide davon deutlich profitieren würden. Die Therapieoptionen bei der Frau sind anders. Ja, weil wir halt nicht so ein effizientes Präparat wie die BD5-Hemmer, sie werden zwar immer wieder versucht, also das ist wie eine Redundanz, gibt es immer wieder neue, de facto bringt es nicht viel. Androgene in niedrig dosierter Dosierung können eine Rolle spielen. Es war, glaube ich, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren war eine Triathletin, die mit einer, wegen eines Hormonmangels, Androgenmangels, die nicht zu Dopingzwecken diese Hormontherapien genommen hat in männlicher Dosierung. Das ist natürlich ein bisschen überdosiert, das kann jetzt nicht ganz zusammenpassen. Ja, also das muss man sich schon, da ist zwischen den Hormonen verändert der Frau und beim Mann ist ein bisschen ein Unterschied, wir tun nicht die Dosis des Mannes bei der Frau auftragen. Das macht jetzt wenig Sinn, kann auch einen Sinn machen, aber es hat nichts mit physiologischen Prozessen zu tun. Östrogene können eine Rolle spielen, die BD5 immer nicht. Die Operationen, das ist, ich habe es extra hier angeführt, es gibt Berichte der sogenannten koitalen Inkontinenz. Das sind Frauen, die im Rahmen des Koitus inkontinent sein können. Die Frage, was ist Inkontinenz? Ist es wirklich eine Inkontinenz? Sie wissen, wenn der Mann einen Orgasmus hat, dann ejakuliert er. Antegrad in der Regel. Sie wissen auch, und dafür gibt es viel mehr, und wird viel, also wenn Sie sich die Internetberichte dazu anschauen, welche Ejakulatmengen plötzlich Frauen absetzen sollen, könnten, das geht ja gar nicht, weil woher kommt das Ejakulat beim Mann? Wissen Sie, woher das Ejakulat beim Mann kommt? Zum Großteil. Aus der Prostata, genau. Ja, 95% des Ejakulates kommt aus der Prostata. Ja. Hat die Frau irgend so etwas Ähnliches? Können Sie sich da was vorstellen? Also wenn ich so frage, ja, sie hat so etwas Ähnliches, sonst würde ich Sie nicht so fragen. Es gibt die sogenannten, und wir sind ein bisschen irregeführt worden von einem Anatomen, es gibt die skeneischen Drüsen, die kennen wir alle, sind die periuretralen Drüsen. Und diese Drüsen sind ebenso PSA-positiv. Das heißt, neben der Harnröhre, die embryonale Prostata entwickelt sich aus der Harnröhre. Das ist bei Mann und Frau gleich. Hier gibt es sehr schöne Untersuchungen, auch von den Innsbrucker Kinderurologen, die durchgeführt wurden, wo das eindeutig nachgewiesen wurde. Und auch PSA-positive Zellen drinnen sind. Das heißt, grundsätzlich kann die Frau ein Ejakulat produzieren. Sie kennen die Ejakulatmengen beim Mann, die normal sind zwischen 1, jetzt neu, aber zwischen, da komme ich nachher noch drauf, aber zwischen 1,5 und ca. 7 Milliliter, also genau 9, weiß ich nicht, aber in dem Bereich ist es normal. Jetzt, wenn Sie sich ein Prostataorgan vorstellen, das ca. 30 Milliliter hat, und wenn Sie sich die Harnröhre der Frau mit den skeneischen Drüsen, die aber keine 30 Milliliter Organe dort um die Harnröhre herum hat, sie kann nie so eine Ejakulatmenge produzieren. Aber grundsätzlich ist eine Ejakulation auch möglich. Muss das Antegrad sein oder Retrograd? Darüber wird viel diskutiert, weil der Funktionsmechanismus der antegraden Ejakulation ist, dass beim Mann im Rahmen der Ejakulation der Blasenhals schließt und damit, wenn der Blasenhals zugeht, das Ejakulat ausgeworfen wird über die Harnröhre. Es kann sein, und das ist schwierig nachzuweisen, es gibt diese Theorien dazu, dass der Blasenhals bei der Frau nicht so kompetent ist und deshalb auch Ejakulat in die Blase zurückgehen kann. Also es gibt Hinweise, dass es eine Ejakulation ganz normal gibt, um das Thema koitale Inkontinenz, das kann einerseits Harn sein, das kann aber auch ein Ejakulat sein. Und wenn wir uns überlegen, wir machen einen Mann, also durch Operationen, wie soll ich sagen, zerstören wir sein Ejakulat, weil wir das wollen, bei der Frau ist das offensichtlich kein Thema. Darum, ich glaube, hier ist einfach viel Aufklärungs- und Nachholbedarf. Wir müssen einfach ein bisschen das Thema thematisieren, um weit voranzubringen. Aber das wären die derzeitigen Optionen beim Mann. Nun, ich habe Ihnen gesagt, das ist das Thema erektile Dysfunktion, also die Erektionsstörung. Der frühzeitige Samenerguss ist auch ein wesentliches Thema. Gibt es zur erektilen Dysfunktion noch ein Thema? Ich würde dann sonst das Thema wechseln. Der frühzeitige Samenerguss ist etwas, wo Sie schon sehen, das tritt zwar, also das stört die Männer kaum, in der Regel, nicht alle. Ja. Wir wissen aber auch, dass das ist die klassische Definition zum frühzeitigen Samenerguss, ist, wenn der Mann innerhalb von einer Minute nach Penetration, also entweder kommt, wir nennen es Anteportas, also vor Eindringen in die Scheide, oder innerhalb von einer Minute nach Penetration zu einem Samenerguss kommt und ganz wichtig, also nicht nur der Erguss, sondern auch es sowohl für ihn als auch die Partnerin negative Auswirkungen auf seine sexuelle Empfindung hat. Also nur weil er einen frühzeitigen Samenerguss hat, ist es wurscht, weil wenn sie nicht stört und die Partnerin nicht stört, ist es okay. Wenn es aber das Paar stört, dann ist es eine zu behandelnde sexuelle Veränderung. Auch keine Erkrankung, aber es ist eine Veränderung und die gehört dann behandelt. Wie häufig ist es? Und da gibt es unterschiedliche Zahlen zwischen 4% und 40%. Und das war ja, es ist vor einigen Jahren ein Präparat gebaut worden, das speziell darauf die Behandlung des der frühzeitigen Samenergusses abzielt. Und so hat man hat dann hochgerechnet, da ist eine sehr große Pharmafirma, hat sich dahinter gesetzt und haben sich Zahlen erwartet, also das wäre der Blockbuster gewesen. 40% der Männer haben einen frühzeitigen Samenerguss. Also ich meine, da können sie nur viele Aktien kaufen und sich dann irgendwelche Inseln gleich dazu kaufen, weil das wäre genial gewesen. Das ist aber gar nicht gegangen und das Präparat wurde in der kürzester Zeit von dieser großen Pharmafirma einfach fallen gelassen, weil sie überhaupt nicht das erreicht hat, was sie wollten. Was schade ist, weil es ein sehr effizientes Präparat ist. Was es nur zeigt, Marktanalysen spiegeln nicht das wider, was die Patienten und die Männer wollen und brauchen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also die sexuelle Funktion, also an sich ist der frühzeitige Samenerguss die häufigste sexuelle Funktionsstörung. Aber es gibt deutliche Unterschiede, nämlich der Mitteleuropäer, der Kaukasier, hat eine Ejakulation, also 3 bis 8, lassen Sie die 8 Minuten weg, 3 bis 3,5 Minuten. Der Schwarzafrikaner, der will so rasch wie möglich ejakulieren, weil das ist ein Potenzzeichen. Okay? Also ein potenter Schwarzafrikaner, der kommt ganz schnell. Und da gibt es große Unterschiede. Ja? Nun, man hat hier zum Beispiel Männer befragt, sie konnten das selber definieren, dass sie einen frühzeitigen Samenerguss haben. Und sie sehen, dass auch Männer, ja, also das DPE ist der frühzeitige Samenerguss. Da ist ein Mann, der sagt, auch mit 19 Minuten hat es gedauert, bis er seinen Orgasmus und seinen Erguss hatte, aber das ist für ihn ein frühzeitiger Samenerguss gewesen. Auch da ist ein sehr unterschiedliches Empfinden von dem, was der Mann sagt, was für ihn frühzeitig ist, was er für das Gros der Leute normal ist. Ja? Also wie gesagt, definiert innerhalb von einer Minute ist der frühzeitige Samenerguss definiert. Hat das negative Auswirkungen auf das Paar, also sowohl auf den Patienten als auch auf das Paar? Ja, natürlich, weil wenn Sie das erfolgreich behandeln können, das sind die Spalte oben, die keine frühzeitigen Samenerguss haben, sowohl die Männer als auch die Frauen im Vergleich zu den Patienten, die mit Partnerin, die einen frühzeitigen Samenerguss haben, so ist einfach die Zufriedenheit mit der Sexualität beim frühzeitigen Samenerguss, wenn es die Paare stört, deutlich geringer. Darum, es macht Sinn, das erfolgreich zu behandeln und zu versuchen zu behandeln. Was können wir dazu tun? Die uralte Technik kennen Sie alle, Stop and Go, das sind so Masturbationstechnik, dann gibt es Squeeze-Techniken, wo man da am Frenulum, wenn Sie sich den Penis sehen, dann gibt es ja hinten dieses Bändchen, wo man das Bändchen eindrückt, davon kommt man ganz weg. Lassen Sie das, es bringt nichts. Es gibt zahlreiche Präparate, die man quasi off-label verwenden kann, aber das müssen Sie auch dem Paaren dazu sagen. Ja? Das sind die, die ich Ihnen angeführt habe. Und es gibt zugelassene Präparate, die kommen aus dem Bereich der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, weil das der frühzeitige Samenerguss, es gibt eine sogenannte primäre und sekundäre, primär ist immer schon da gewesen, sekundär akquirierte Form, mit diesen SSRIs sehr gut behandelt werden kann und letztendlich die Psycho- und Sexualtherapie. Die gängigste und eigentlich die einzige On-Label-Therapie ist der Einsatz von den SSRIs. Off-Label hat man verschiedenste Möglichkeiten, die man verwenden kann. Sie sehen, dass die SSRIs einen großen Anteil, und so ist man auch draufgekommen, viele dieser Patienten, die SSRIs genommen haben, haben gesagt, es ist sogar so, geht mir besser, alles wunderbar, aber mein Samenerguss ist deutlich verlängert. Der Nachteil der klassischen SSRIs ist aber, dass sie sehr langsam anfluten und sehr langsam abfluten. Und das ist etwas, was man ja eigentlich nicht so gerne hat. Und deshalb wurde ein Präparat gebaut, das rasch anflutet und rasch abfällt. Das ist das Daboxetin, das Sie hier unten haben, wo Sie eine Verbesserung der Therapie, also die haben deutliche Steigerungen dieser intravaginalen Ejakulationszeit von durchschnittlich einer Minute auf circa 3 Minuten. Man sagt, naja, was ist schon 3 Minuten? Wer sich die Arbeit antun möchte, stoppen Sie es einmal. Es ist ganz interessant, wie lange 3 Minuten sein können. Okay? Also es ist einfach, was muss man schauen, je nachdem, was man will. Man muss den Männern auch nicht alle eine Stoppuhr geben. Ich sage Ihnen, wie viele Bewegungen haben Sie in der Scheide, bevor der Samenerguss kommt? Ganz einfach, weil das kann einem sagen, dass Sie sagen, nach der Uhr, das macht denn ja keiner. Ja, das ist ja unmöglich, mit der Uhr zu sitzen. Aber das mit den Bewegungen, das sagt, 1, 2 Bewegungen, dann komme ich schon. Das ist was, womit Sie was anfangen können. Okay? Das ist ganz einfache Fragen, die die Patienten verwenden können. Also der frühzeitige Samenerguss ist ein neurobiologisches Phänomen. Vorher haben wir gesagt, die sind alle psychogen, die haben alle irgendein psychisches Problem. Nein, es ist ein neurobiologisches Phänomen, das Sie auch nicht unterbrechen können. Es ist die häufigste sexuelle Funktionsstörung, aber, ich habe Ihnen das gezeigt, 4-40% manche haben überhaupt keinen Leidensdruck. Die sagen, ich habe es, aber es ist kein Problem. Es gibt kulturelle Unterschiede. Wichtig ist ein Problembewusstsein schaffen. Das ist grundsätzlich das mit dem Thema Medikalisierung, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und bei den Off-Label-Präparaten, man kann sie verwenden, aber dann bitte den Patienten darüber aufklären, dass es Off-Label ist und nicht dafür zugelassen ist. Ja? Das habe ich gesagt und jetzt ist der erste Vortrag, glaube ich, beendet.